Hallo, hier ist der Max vom Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast und willkommen zu einer neuen Check-Folge, in der wir euch verraten, ob sich eine heiße neue Serie für einen Binge am Wochenende lohnt oder vielleicht auch nicht. Und heute geht es um die frisch auf Netflix gestartete Thriller-Serie Zero Day. Und wenn ihr uns schon länger hört, dann habt ihr den Titel vielleicht schon mal gehört. Der kommt euch vielleicht bekannt vor. Die Serie hatten wir nämlich in unserer großen Jahresvorschau auf die spannendsten Serien 2025 vorgestellt. Und jetzt kann Esther uns gleich verraten, ob die Vorfreude berechtigt war. Hallo Esther.
Hallo Max. Gestern am Donnerstag kam es raus und ich habe alle 6 Folgen schon gesehen, aber zugegebenermaßen nicht am Donnerstag, sondern ich hatte Screener.
Das wäre auch meine erste Frage gewesen, wie viel du schon gesehen hast. Also kannst du schon einen Kompletteinblick geben?
Genau, aber ich werde natürlich nicht spoilern, damit Leute, die es noch sehen wollen, das völlig unvoreingenommen oder zumindest nicht mit Handlungsdetails gespoilert tun können.
Genau, ich habe tatsächlich auch schon reinschauen können und ich glaube, wir beide haben etwas unterschiedliche Meinungen zur Serie, aber darauf können wir dann nochmal im Fazit später eingehen, weil der Check gehört natürlich erstmal ganz dir und erklär unseren Zuhörenden doch vielleicht erstmal, was ist ein Zero Day?
Der Zero Day ist ein einschneidendes Datum in den USA, nämlich wir befinden uns in einer schon irgendwie Gegenwart der Vereinigten Staaten, aber in dieser Gegenwart gibt es einen Cyberangriff und für exakt eine Minute fallen alle wichtigen Computersysteme, der Strom, die meisten Kommunikationswege aus und das hat natürlich verheerende Auswirkungen wie Flugzeugabstürze, die auf einmal nicht mehr mit dem Tower kommunizieren können, wo dann auf einmal 3.402 Tote bei rumkommen, Warnungen, die auf Handys gehen, wo dann, sobald der Strom und alles wieder an ist, steht, das wird wieder passieren. Und das ist natürlich ein sehr einschneidendes Erlebnis und deswegen wird dieser Tag Zero Day getauft und die Serie zählt dann auch immer von da an Zero Day plus 1, plus 2, plus 3, was sich alles danach entwickelt. Also quasi die Stunde 0, von der es dann wieder losgeht. Es geht natürlich auch darum, was danach passiert, denn man will herausfinden, wer war das, was ist da passiert und deswegen wird eine Kommission einberufen, um die US-Bürger irgendwie wieder friedlich zu stimmen und zu sagen, wir haben das im Griff und deshalb wird der ehemalige US-Präsident George Mullen rekrutiert, der für seine Integrität bekannt ist und dem die Leute also vertrauen, aber für den ist es leichter gesagt als getan, die Täter zu finden, denn die haben keine Spuren hinterlassen und so beginnen dann auch schnell irgendwie Verschwörungstheorien zu kursieren und die Vertrauensfrage sich zu stellen, wem kann er überhaupt noch über den Weg trauen. Und seine Ehefrau kommt dazu, seine Tochter und so. Und da kommen wir jetzt zum Cast. Jetzt wird's besonders interessant, denn das große Zugpferd der Serie ist natürlich Robert De Niro, der hier als aller in einer seiner ersten großen US-Serie eine Hauptrolle spielt. Hättest du das gewusst, Max?
Ich wusste es, weil ich einen Artikel dazu geschrieben habe vorhin.
Ich war ganz überrascht, dass er doch schon mal in einer anderen Serie, in der argentinischen, in einer großen Rolle dabei war, die Nada oder Nothing heißt und bei Disney Plus läuft. Hatte ich aber noch nie vorher gehört. Deswegen ist das für mich jetzt schon so das größte internationale Robert De Niro macht Serien-Aushängeschild. Außerdem haben wir natürlich noch weitere Stars. Ich weiß, dass du dich sehr auf Angela Bassett gefreut hast, die US-Präsidentin spielt.
Die Serie kostet das auch wirklich aus. Es wird immer von einer Präsidentin gesprochen, aber man sieht sie nicht. Und wenn sie dann irgendwann auftritt,
dann ist es Angela Bassett.
Genau.
Ich persönlich habe mich auch sehr auf Jesse Plemons gefreut, der ja seit Breaking Bad auch immer sehr ambivalente Rollen so spielt, wo man ihn nicht so richtig einordnen kann. Zuletzt in Civil War ja auch sehr Gänsehautfaktor. Und der spielt jetzt, ich würde sagen, die rechte Hand ist eher so ein bisschen von dem Ex-Präsidenten, der so alles für ihn organisiert und zu ihm zuarbeitet. Dann haben wir noch Lizzie Kaplan, die ihr vielleicht aus Masters of Sex kennt, die Präsidententochter spielt, die aber auch selber im Senat, im Kongress, glaube ich.
Sie ist Kongressabgeordnete, genau.
Genau, genau. Dann haben wir Connie Britton, seine ehemalige Pressesprecherin ist das, glaube ich.
Ja, da habe ich mich übrigens sehr gefreut für alle, für die zwei Friday Night Light Fans, die es vielleicht noch da draußen gibt. Das ist natürlich Connie Britton und Jesse Plemons, sind ja beide, das war die erste große Serie, wo die beiden mitgespielt haben. Und es gibt hier auch eine Szene, wo die beiden sich einmal kurz umarmen, dachte ich, oh, das ist die Reunion, die nur für mich gemacht wurde.
Ich kenne sie eher aus American Horror Story, der ersten Staffel und White Lotus und so, ja. Genau.
Oder 911, die erste Staffel.
Das ist natürlich auch wahr, ja, ja. Und dann haben wir noch Matthew Modine dabei, der natürlich wahrscheinlich den meisten von Netflix von Stranger Things bekannt ist, als der böse Experimentiermensch da im Hintergrund.
Genau.
Also viele Stars dabei, kann man nicht meckern.
Vielleicht wollen wir erstmal mit dem Positiven anfangen. Was hat dir denn gefallen an der Serie? Was macht sie gut?
Du nimmst schon so ein bisschen vorweg, dass ich eine kritischere Meinung zu der Serie habe, aber ist nicht verkehrt. Also was mir gefallen hat, ist tatsächlich, dass es so ein spannendes Thema ist, also sich wirklich, sag ich mal, auf die Wunde des politischen Klimas aktuell setzt, so was gerade aktuell kursiert. Natürlich die Teilung der USA, aber auch so ein Stück weit ein erschreckendes, auch realistisches Szenario, was passieren würde, wenn jetzt die Welt in Anführungszeichen untergeht, weil halt die ganzen Systeme, auf die wir uns tagtäglich verlassen, nicht mehr so funktionieren, wie sie sollten. Da macht die Serie auch zwischendurch so eine Aussage, wo sie sagt, wenn jetzt eine gewisse Anzahl von Tagen keine Banken, keine irgendwas zugänglich wären, dann würde schon das Chaos und ausbrechen und niemand würde sich mehr an Regeln halten. Und das kann man sich auch gut vorstellen. Insofern, genau, finde ich einfach ein sehr spannendes Oldschool-Thriller-Setting in so ein bisschen modern, aber moderneren Kontext eingegliedert. Genau, und deshalb dachte ich einfach auch so, super, muss ich mir angucken, will ich sehen.
Wie ist denn Robert De Niro? Fandest du ihn gut in der Rolle?
Also ich finde, er hat schon diese Gravitas, die die Rolle braucht. Also er hat ja nun schon sehr über 60 Jahre Schauspielerfahrung. Das muss man sich mal überlegen, wie lange der im Herr schon im Geschäft ist. Und da sieht man in jeder Falte, in jeder hochgezogenen, irgendwie minimal veränderten Augenbraue, dass da man ihm den US-Präsidenten abnimmt. Aber es war für mich dann doch ein bisschen routiniert, wie er die Rolle ausfüllt. Also das ist halt Robert De Niro, wie man Robert De Niro kennt, ne?
Man kriegt, was man bestellt hat.
Ja, ja.
Gab's denn sonst irgendwie eine Figur oder einen Schauspieler, eine Schauspielerin, die für dich so wirklich herausstechend waren, außer Robert De Niro?
Also ich habe mich ja im Vorfeld schon auf Dan Stevens gefreut.
Stimmt, den haben wir eben, glaube ich, gar nicht erwähnt, ne?
Genau, deshalb dachte ich, zu dem kommen wir ja noch. Ja. Da ist nämlich tatsächlich auch eine Facette der Serie, die mir sehr gut gefallen hat, ist so dieses Verschwörungsszenario. Was sie natürlich aufmacht, ist, was, wenn hier so eine Katastrophe passiert ist, wem wird die Schuld zugeschoben und wie reagiert auch die Öffentlichkeit da drauf? Und er spielt so einen TV-Persönlichkeit, die eher davon lebt, sozusagen Unfrieden zu streuen und dann irgendwie die Wunde zu hacken, immer auf alle Leute reinzuschlagen, damit er seine Klicks kriegt, so nach dem Motto. Und das fand ich halt super gemacht. Also, da gibt's so eine Szene, ich glaube am Anfang von Folge 3, die noch nicht so viel verrät, aber da kommt er erst so im Anzug an und dann auf einmal zieht er seinen Anzug aus, hat ein Holzfällerhemd an, setzt sich eine Brille auf und hat eine völlig andere Persönlichkeit, während er da vor die Kamera tritt und dann so den Aufhetzer spielt. Wo ich auch dachte, da steckt halt so viel drinne, wo man sehen kann, wie so eine Maschine auch funktioniert von Angstmache, dass Leute davon profitieren, dass da Leute sich fürchten, dass da sowas wieder passieren könnte. Ja,
ja, die fand ich, ist auch eine sehr, sehr interessante Rolle. Generell, die Serie greift halt ganz viel thematisch auf. So diese Verschwörungstheoretiker, die auf YouTube populär sind oder irgendwelche reichen Milliardäre.
Aber auch, ja, aber auch so im einfachen Volk, zum Beispiel, wo diese, es gibt ja eine, zum Beispiel einen Zugunfall, kann man schon sagen, nach diesem Zero-Day, eine Minute Ausfall, und dann stehen die da an dieser Unglücksstätte und aus dem Hintergrund ruft irgendjemand aus dem Publikum, das sind doch alles Krisendarsteller, wo ich erst dachte, was? Ja. Können Leute sowas wirklich glauben, dass sie da Leute hingelegt haben, die nur spielen, dass sie verletzt sind? Also welche Auswirkung das auch annehmen kann? Das fand ich somit die spannendste Facette der Serie, aber die wird halt nicht sehr viel ausgeleuchtet, muss man dazu sagen. Also es gibt so Pointen, wo man so denkt, ja, das will ich gern weiterverfolgen.
Also ich würde sagen, wütende Mobs gibt's genug in der Serie.
Ja, ja.
Vielleicht wollen wir dann zum kritischen Teil einmal kommen.
Ja, also was, ich glaube, ich habe so ein bisschen versucht, in mich zu gehen und in mir zu finden, warum bei mir der Funke nicht übergesprungen ist. Und ich glaube, es liegt daran, dass es einfach die Serie so viele Fäden in der Hand hält, die sie alle gleichzeitig ziehen will, wie so eine Marionette. Und dadurch verheddert sich für mich die Erzählung nur so im Kopf. Also wir haben einerseits natürlich diese Verschwörungstheorien, die wir gerade schon angesprochen haben. Dann haben wir die Notstandsdiskussion. Also die USA sagt dann, okay, wir rufen den Notstand aus, weil manche Gesetze müssen dann schneller vorankommen oder man muss schneller eingreifen können, um die Täter zu schnappen. Wo dann auch wieder ausdiskutiert wird, ist das sinnvoll? Wie viel darf die Politik? Wir aus Deutschland kennen das natürlich aus der Historie auch, was passieren kann, wenn der Notstand ausgerufen wird und ein ganzes Land auf einmal einen neuen Staatschef hat, der vielleicht nicht so gut ist, Nationalsozialismus. Das ist also auch eine an sich spannende Facette. Dann gibt's noch Fragen mentaler Gesundheit. Dann wird vielleicht mal ausdiskutiert, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Liberty und Freedom, also dieser Freiheitsbegriff, wie wird der als Waffe oder auch als Begründung instrumentalisiert? Dann gibt's auch wieder Familienangelegenheiten, die für mich dann so ein Stück weit alles ja auch ein bisschen runterwässern, wo ich am Ende dachte, es hat so spannend angefangen, aber können wir nicht irgendwie so eine stringente, vielleicht auch politische Richtung einschlagen? Also es war einfach, die Serie will sehr viel und am Ende stand ich da und dachte, ich habe jetzt nicht so richtig von all diesen Aspekten tief erforschen können.
Ja, das kann ich schon nachvollziehen.
Kannst du nachvollziehen? Ja.
Ja. Vielleicht wollen wir einmal ganz kurz sagen, so für wen sich die Serie denn lohnen könnte. Womit ist sie? Gibt es irgendwas, womit du sie vergleichen würdest? Ich würde jetzt nicht sagen The Night Agent, also Robert De Niro ist kein Night Agent.
Also natürlich erstmal für alle Robert De Niro-Fans lohnt es sich auf jeden Fall. Der hat sehr viel Screentime, tritt sehr viel auf und kann da die Rolle, er hat natürlich eindeutig die Hauptrolle inne. Ich musste witzigerweise zwischendurch so ein bisschen einerseits an Civil War denken, nur dass sie halt nicht so kriegerisch daherkommt, also eher so, weil Ausnahmesituation USA, was passiert da? Der Film von Alex Garland aus dem letzten Jahr.
Nicht der Captain America Film.
Ja, genau. Und dann musste ich noch denken, ich weiß nicht, ob du dich an diese Szene an diese Serie aus dem Jahr 2009 erinnerst, die hieß Flash Forward, hatte leider nur eine Staffel und wurde abgesetzt. Und da ging es auch darum, dass auf einmal so ein weltweiter Ausfall war, aber allerdings auch in den Köpfen der Menschen, dass die dann irgendwie alle eine Minute umgekippt sind. Und manche haben was in der Zukunft gesehen, manche nicht. Also auch dieses, und das hat aber einen deutlich emotionaleren, figurenbezogeneren Ansatz, um dann zu verfolgen, wie Leute damit umgehen, dass da gerade so ein einschneidendes Ereignis war. Und dann habe ich noch gefunden, weil ich dachte, es gab doch schon so Serien zu Stromausfällen und Gesellschaften, die lahmgelegt werden. Da gab es zum Beispiel auch so eine Moritz-Bleibtreu-Serie Blackout vor ein paar Jahren. Also generell ist das Konzept nichts ganz Neues, aber da bei den drei Serien bin ich so ein bisschen hängen geblieben, um es irgendwie zu vergleichen.
Ich dachte ja am Anfang, so wenn man hört Netflix-Serie, Polit-Thriller, Starbesetzung, ob das in die Richtung von House of Cards geht. Aber ich glaube, da können wir schon direkt sagen, das ist kein zweites House of Cards.
Nee, dazu ist es dann wieder nicht politisch genug oder das Ränkespiel nicht genug im Fokus, was da so passiert, würde ich sagen. Ja.
Vielleicht kann ich ja noch sagen, was mir gefallen hat.
Bitte, erzähl mal.
Also ich fand sie vor allem am Anfang und am Ende sehr, sehr spannend. Muss aber auch sagen, dass die Serie teilweise ein bisschen vorhersehbar ist. Also nach der Hälfte wusste ich schon ungefähr, was Sache ist, und das ist dann auch eingetreten. Vielleicht hatte ich Glück. Ich mochte aber diese Thematik dieser Ungewissheit sehr, sehr gerne. Was ist Wahrheit, was ist Fiktion? Gibt man sich einer wahnsinnigen Verschwörungstheorie hin oder untersucht man doch die Fakten und akzeptiert eine simplere Wahrheit, gerade in Bezug auf den Geisteszustand einer Hauptfigur betreffend, was auch sehr interessant war, dass das auch nicht komplett aufgelöst wird am Ende. Und was mir sehr gefallen hat, George Mullen kommt ja so in die Serie und glaubt, dass so volle Transparenz und die Wahrheit sind der einzig richtige Weg für seine Ermittlungen, für das ganze System. Die Wahrheit kann alles heilen. So.
Ja, ja.
Und daraus formt sich dann ein sehr, sehr spannendes Dilemma, ohne jetzt zu spoilern. Aber wenn so die Wahrheit dann doch einen sehr hohen Preis fordern würde, da macht die Serie schon sehr spannende Fragen auf, finde ich. Aber ich habe auch einen Kritikpunkt. Ich war sehr gut unterhalten. Aber ich finde so diese politischen Themen, da fand ich die Serie am Ende doch etwas inkonsequent. Und sie macht es sich dann ein bisschen zu leicht und hätte den Finger ruhig in eine Richtung stärker zeigen können.
Ich weiß, was du meinst, aber wir verraten hier an dieser Stelle natürlich nicht mehr.
Genau.
Hattest du danach einen Sex Pistols Ohrwurm von dem Song Who Killed Bambi?
Der wird einen, glaube ich, sehr verfolgen durch die ganze Serie.
Ja. Also ich glaube, ich bin da, muss ich einfach auch zugeben, ein Stück weit mit falschen Erwartungen reingegangen in die Serie. Und das ist natürlich immer ein bisschen schwierig dann, wenn man denkt, wo will sie jetzt mit mir hin? Insofern machen wir diesen Podcast ja auch, damit ihr wisst, lohnt sich das für euch oder könnte das was für euch sein? Wenn es jetzt, selbst wenn es jetzt nicht eine auf 180, Spannung gedrehte Serie ist, wo ihr die ganze Zeit nur Adrenalinausschüttung habt, sondern vielleicht auch mal ein bisschen über längere Gesprächsstrecken oder schöne Washington DC Monument-Hintergründe, wo tiefschürfende Gespräche geführt werden, hinwegkommen müsst. Also ja, genau.
Wo wir wieder bei House of Cards wären.
Genau.
Obwohl, hier habe ich mich auch sehr gefreut, ein Großteil spielt in New York. Es gibt viele schöne Drohnenaufnahmen von New York.
Auch das.
Also können wir so festhalten, es ist jetzt nicht der Mega-Blockbuster von Netflix, aber es ist jetzt auch keine 0815 Netflix-Trash-Serie.
Nee, das nicht. Also ich muss zugeben, ich hätte wahrscheinlich nach Folge 2 irgendwann nicht weitergeguckt, wenn ich es nicht für die Arbeit hätte gucken sollen, müssen, wollen. Aber ich glaube doch schon, dass Menschen trotzdem Freude dran finden können. Nur halt nicht gerade Menschen wie ich.
Aber Menschen wie Max.
Genau.
Genau, ich würde sagen, schaut einfach mal rein und guckt die erste Folge und dann könnt ihr für euch entscheiden, ob sie sich lohnt für euch oder nicht, ob das für euch interessant ist. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen schönen kleinen Einblick gegeben. Genau, 6 Folgen sind das Ganze, die sind so um die 50 Minuten lang. Also habt ihr einen schönen Wochenend-Binge vor euch, wenn ihr euch dafür
entscheidet. 4,5 Stunden habe ich ausgerechnet. Etwa 4,5 Stunden braucht man. Ja.
Es ist ein Nachmittag.
Bei Max ist das ein durchgebingeter Nachmittag. Ihr dürft es auch auf dem Wochenende verteilen.
Damit sage ich, danke dir, Esther, für den Check und den schönen kleinen Einblick. Und ja, ich hoffe, Zero Day, schaut ihr mal rein, ob die Serie was für euch ist und euren Geschmack trifft oder vielleicht nicht. Und damit verabschieden wir uns von euch. Habt ein wunderbares Wochenende und streamt was Schönes.